040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Es ist Sonntag, knapp kurz vor 8:30. Und der liebe Kollege Matthias Igne und ich haben ja gesagt, wann immer in Hamburg etwas Besonderes passiert, dann schalten wir uns zusammen. Und man kann sagen, lieber Matthias, es ist etwas Besonderes passiert in Hamburg.
Ja, etwas besonders Schlechtes nach meinem Dafürhalten.
Darüber sprechen wir gleich. Hamburg hat Nein zu Olympia gesagt. Mit einer Deutlichkeit, die ich als jemand, der immer, also von Anfang an immer so ein ungutes Gefühl hatte, sich dann am Ende natürlich sozusagen, es war bei mir auch der Wunsch, der Vater des Gedankens, dass es vielleicht über 50% werden könnte. Aber das Ergebnis, du hast neue Zahlen, das Ergebnis ist eindeutiger.
Desaströs. Und eindeutig, das muss man auch sagen, also desaströs für die, die Olympische Spiele in dieser Stadt haben wollten. Knapp 55% sind dagegen. Jetzt fehlt noch ein einziger Wahlkreis. Jetzt stand 8:30, der ausgezählt ist. Aber eines ist klar, der wird es nicht mehr bewegen. Die einzige Frage ist noch, ob es die 55 oder die 54,9 werden. Auch da spricht alles für die 54,9 und damit ja für eine krachende Niederlage des Senats.
Und ich habe mal so ein bisschen mich umgehört. Der Jubel ist groß. Einerseits im Hamburger Rathaus, wo die Linken feiern. Es ist ein großer Sieg, der politischen Ränder. Sowohl die Linken als auch die AfD waren dagegen. Für die AfD ist es eigentlich der erste große Sieg in Hamburg, ne? Politisch.
Ja, wenn du so willst. Also natürlich sind die am Ende auch so ein bisschen quasi auf dieser Welle der Ablehnung gesurft. Man muss ja sehen, 2015 war die AfD ja gut, auch sicher noch etwas gemäßigter als heute, aber damals war sie etwas unentschiedener. Am Ende auch dagegen. Und auch die Linkspartei war nicht so, sage ich mal, mit Werf und mit Feuer und Flamme gegen die Spiele. Dieses Mal haben sich beide Parteien sehr, sehr eindeutig positioniert und können jetzt ja quasi sich freuen, dass sie wieder was verhindert haben.
Wir werden gleich mal klären, was das politisch bedeutet. Wir gehen das ganz in Ruhe Stück für Stück durch. Ich wollte noch sagen, wo noch gejubelt wurde. Es wurde nämlich noch gejubelt in München.
Da wurde am meisten gejubelt, denn in München hieß es immer, Hamburg ist unser härtester Konkurrent. Und der hat sich jetzt quasi selbst aus dem Spiel genommen, sodass vieles für München spricht. Aber wir werden gleich noch darüber sprechen. Auch sonst kann München sicherlich profitieren, weil München jetzt die Stadt ist, die die zukünftige Second City in Deutschland ist.
Und jetzt gehen wir mal nach und nach ganz in Ruhe alles durch, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Ich finde ja, die interessanteste Frage ist die, was ist in Hamburg anders als in Kiel? Da gab es eine Zustimmung von 63%, als in München, da gab es eine Zustimmung von 66%, als in Köln-Rhein-Ruhr, da gab es auch eine Zustimmung von 66%. Lass uns das mal durchgehen. Also, gibt es in Hamburg per se eine andere Einstellung zum Thema Sport als in den genannten Städten? Ich würde sagen, nein, diese Stadt preist sich ja immer als Active City. Die Menschen hier haben Lust auf Sport, sie haben Lust, Sport mitzumachen und sie haben Lust, Sport zu schauen. Ich als HSV-Fan kann das sagen. Ich habe keine einzige Karte für ein HSV-Spiel in dieser Saison gekriegt, weil es immer ausverkauft war. Beim FC St. Pauli ist es so ähnlich. Also das Verhältnis der Hamburger zum Sport ist doch eigentlich immer ein gutes gewesen.
Ja, das ist das Problem. Also da kann man gucken, ob das der Marathon ist, ob das irgendwie Beachvolleyball-Turniere waren, ob das Tennis ist. Die Hamburger haben Lust darauf, dass in ihrer Stadt Sport stattfindet. Sie machen auch selber viel Sport. Da können wir, glaube ich, ganz schnell einen Haken hintersetzen. Daran hat es nicht gelegen.
Dann die nächste These. Liegt es daran, dass die Hamburger kritischer sind als die Münchner und die Kölner, insbesondere was Olympische Spiele, die Kommerzialisierung dieser Spiele angeht und was das IOC, das Internationale Olympische Komitee als Organisation angeht? Könnte das ein Grund gewesen sein?
Das kann bei einigen, glaube ich, mitspielen, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch eine Schutzbehauptung. Ich würde ja, wenn ich jetzt schon eine Antwort geben kann.
Noch nicht. Wir gehen erstmal die einzelnen. Noch nicht.
Nein, es gibt Kritik am IOC, aber die gibt es überall. Die gab es auch in München, die gab es auch in Köln, die gibt es erst recht in Berlin. Aber es ist ja immer am Ende eine Abwägung. Will man halt fundamental Opposition sein, genau da, wo Linkspartei und AfD sich ja stets am wohlsten fühlen oder will man vielleicht eine Organisation auch verändern? Und das kann man natürlich am besten, wenn man selber sagt, ja, wir würden gerne die Spiele austragen, aber wir haben auch ein paar Regeln, die uns wichtig sind. Dann kann man so einen Prozess gestalten. Wir haben uns für Fundamentalopposition entschieden und das heißt halt, nein, spiele nicht mit uns.
Aber du sagst, das ist vielleicht ein kleiner Grund, aber keiner der entscheidenden. Ich bin gespannt, wo wir am Ende landen. Ich persönlich habe ja auch, aber wir verraten beide nichts, eine These, was der Hauptgrund gewesen sein wird. Und der ist etwas, der aus meiner Sicht stark mit den Hamburgern selbst zu tun hat. Anders lässt es sich für mich nicht erklären. Viele werden jetzt über die Kampagne sprechen. Auch ich gehörte zu denjenigen, die gesagt haben, oh, die Kampagne, die war mir am Anfang zu verkopft, die habe ich nicht verstanden. Die wurde aber immer weniger verkopft, wurde emotional, wurde klarer, war ja sehr groß. Wir reden über Zehntausende von Plakaten, wir reden über Ausgaben in Millionenhöhe. Und ja, wahrscheinlich kann eine Kampagne immer besser und anders sein, aber ist die Kampagne schuld gewesen?
Nein. Also dafür ist die Abstimmung so eindeutig, das kann eine Kampagne am Ende nicht bringen. Das kann sie auch nicht reißen. Also beim Ergebnis von fast 55 zu 45% und einem Delta, also einem Unterschied von Ja- und Nein-Stimmen von mehr als 60.000 Stimmen, kann keine Kampagne dieser Welt, glaube ich, dafür sorgen, dass es in eine andere Richtung gibt.
Und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Ich habe nochmal geguckt, in München, in Bayern hat es diese Art der Kampagne überhaupt nicht gegeben. Und der Unterschied, ein Unterschied zwischen München und Köln und Hamburg ist offensichtlich, dass die Menschen dort gar nicht überredet werden mussten. Du hast es
Nein,
eben gerade so schön
die waren
gesagt,
überzeugt.
es gibt die waren überzeugt. Die waren überzeugt von der olympischen Idee und die Hamburger waren genau das Gegenteil. Sie waren gegen die olympische Idee und da hättest du noch 100.000 Plakate aufhängen können. Es hätte nichts genutzt.
Nee, ich glaube, die Münchner wissen noch, wie es war, bevor Olympische Spiele kamen. Da war das am Ende eigentlich eine größere Provinzstadt, ein großes Dorf. Rhein-Ruhr hingegen ist genau der andere Aspekt. Das war mal die pulsierende Region des Landes, das Herz der Industrie, ist in den letzten Jahren deutlich verarmt. Beide Städte wissen also, was auch wichtig ist, nämlich neue wirtschaftliche Impulse zu setzen. Hamburg dagegen ist eigentlich seit gefühlt 100 Jahren wohlhabend, prosperierend und geht's gut. Da ahnt man gar nicht, dass man vielleicht auch mal was wagen muss, um weiterhin erfolgreich zu sein.
Ist das für dich der Hauptgrund, die Hauptthese?
Ja, die Hauptthese ist, der Hamburger ist selbstzufrieden. Der Hamburger mag seine Stadt, das ist schön. Aber der Hamburger möchte auch am liebsten, das hast du ja auch mal so schön in diesem Podcast gesagt, eigentlich diese Stadt nicht mit anderen teilen. Und wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt, sagen ganz viele, ach, es ist jetzt schon so voll, sollen denn noch mehr Leute kommen? Ja, mit der Haltung erreicht man, dass bald immer weniger kommen.
Aber das ist ja der interessante Punkt, und da kommen wir, glaube ich, zu dem entscheidenden Punkt. Das kann man ja doof finden. Man kann doof finden, und das ist, glaube ich, die Botschaft dieses Olympiareferendums an den Senat. Die Hamburger möchten, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, aber wer will, dass alles so bleibt, wie es ist, will nicht, dass es bleibt. Hieß es schon in den 80er Jahren. Und da ist auch ein bisschen was Wahres dran. Also den Wohlstand nur zu verzehren, den die Väter und Großväter erarbeitet haben, wird irgendwann wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich sein. Und eine Stadt steht immer im Wettstreit mit anderen Städten, mit anderen Metropolen. Und deshalb wird Hamburg auch heute mit dieser Entscheidung ziemlich verlieren, on the long run betrachtet.
Aber muss man nicht auch akzeptieren, dass eine Mehrheit der Menschen, wir kommen gleich noch auf die Frage, was da die Finanzen für eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, es gehört immer alles, es kommt immer alles auf diesen einen Punkt zurück, dass eine Mehrheit der Menschen sagen, wir möchten in diesen Wettbewerb gar nicht einsteigen. Wir möchten gar nicht, dass Hamburg eine Weltstadt wird. Wir möchten gar nicht, dass Hamburg international noch bekannter wird, weil du hast es gesagt, dann kommen noch mehr Touristen. Wo man sagen muss, so viele Touristen aus aller Welt kommen gar nicht nach Hamburg, aber es kommen noch mehr Touristen, vielleicht ziehen hier Menschen her, dann werden die Mieten noch höher, es gibt noch weniger Wohnungen. Muss man nicht als Senat akzeptieren, dass die Menschen dieser Stadt möchten, dass Hamburg das bleibt, was es immer war, für sie die schönste Stadt der Welt, für die, die hier sind, ansonsten die zweitgrößte Stadt der Welt, die zweitgrößte Stadt der Welt, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, und das reicht. Und mehr Ambition haben wir nicht als Stadtgesellschaft. Und lieber Senat, akzeptier das und richte deine Pläne in den nächsten Jahren danach aus.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Und da muss man auch sagen, das ist natürlich für die Politik brutal. Also es war ja interessant, heute mal so ein bisschen auch Reaktionen zu sehen, weil man ist ja dann auch mit allen im Gespräch und jemand sagte aus dem Senat, alles sehr klein fürs Tor zur Welt. Und da kann man sagen, ja, genau so ist es. Alles sehr klein. Und das ist natürlich kurzfristig gedacht, vielleicht schön, wir haben unsere Ruhe, wir müssen uns nicht irgendwie anstrengen, uns nicht beeilen, dass 2040 die Stadt in der Lage ist, Olympische Spiele auszutragen. Aber mit so wenig Ambition wird man automatisch zurückfallen. Das ist wie ein Leichtathlet, der sagt, ich bin so großartig, ich muss gar nicht trainieren. Das kann vielleicht noch mal irgendwie ein, zwei Wochen gut gehen, aber sicher nicht ein, zwei Jahre und erst recht nicht ein Jahrzehnt. Und damit, das ist meine Befürchtung, wird Hamburg wirklich den Anschluss verlieren. Und weil du eben sagtest, wir sind die zweitgrößte Stadt, ja, ich wette mit dir, das ist jetzt eine Langfristwette, dass in dem Jahr, wo in München Olympische Spiele sind, München Hamburg überholen wird. Und was ja noch bitterer ist, es ist ja letztlich nicht der Wettstreit um Touristen. Das ist, muss man sagen, ökonomisch betrachtet nett, nice to have, aber nicht entscheidend. Es ist auch ein Wettstreit um die klügsten Köpfe. Um Menschen, die sagen, wow, diese Stadt, die fasziniert mich. Und eine Stadt, die zu allem, ach nee, lass mal, sagt, die fasziniert halt nicht unbedingt. Also Hamburg hat jetzt gerade wieder an einem Ruf gearbeitet, den diese Stadt nicht voranbringen wird.
Aber nochmal, ist es nicht auch Demokratie?
Ja, sicher ist Demokratie.
Wenn eine solche,
ja,
wenn ein, also ich, man muss sagen, man muss doch jetzt, ich glaube, dass das ist ja nicht das erste Mal, sondern es ist das zweite Mal, dass Hamburg diesen olympischen Plänen ein Nein entgegenschleudert.
Genau. Und diesmal noch viel, viel deutlicher, ne?
Genau. Und es ist ja insgesamt so, wenn du dir die Geschichte dieser Stadt anguckst, stellst du fest, diese Stadt hat mit großen Plänen nicht viel am Hut gehabt. Das einzige richtig große, wo man sich richtig mal was gewagt hat, ist die Elbphilharmonie gewesen. Und wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn es da eine Abstimmung gegeben hätte. Du sagst ja, es wäre auch durchgekommen. Vielleicht war das mal eine besondere Situation.
Es war eine andere Zeit. Also ich glaube, dass wir hier auch schon die Auswirkungen der demografischen Entwicklung sehen. Natürlich, wenn ich jetzt 70 wäre, würde ich mir auch sagen, oh, mit 85 gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt ins neue Olympiastadion. Aber auf dem Weg dahin habe ich noch mehr Baustellen, noch mehr Dreck, noch mehr Lärm. Lass mal lieber. Aber so kann man natürlich keine Stadt regieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man kann der Politik vorwerfen, dass sie das nicht ins Ziel gebracht hat. Aber das hat Katharina Fegebank ganz schön in ihrem Statement formuliert. Die hat gesagt, Politik muss auch mal etwas wagen. Und ich finde, da hat sie recht. Politik muss auch mal etwas wagen. Und ich fürchte, dass in 5 oder 10 Jahren so eine Abstimmung anders ausfällt, weil dann einfach der Druck, sich zu verändern, viel größer geworden ist. Nur dann ist dieser Zug abgefahren. Olympische Spiele wird diese Stadt in diesem Jahrhundert nicht mehr sehen.
Und du hast es eben gerade ja gesagt, es mag auch an der demografischen Entwicklung liegen, nur dagegen spricht, die demografische Entwicklung ist in München und in Köln und im Rhein-Ruhr auch nicht anders. Es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung einer Mehrheit der Hamburger und Hamburger zu sagen, uns reicht es so, wie es ist, wir wollen nicht mehr. Also es geht ja nicht darum, zweitgrößte Stadt Deutschlands ist das eine. Es geht ja mit Olympia, geht es ja um die Frage, willst du weltweit bekannter werden? Und man muss ja sagen, wenn man sich heute die großen deutschen Städte anguckt, würde ich sagen, die bekanntesten sind in Reihenfolge wahrscheinlich genau so Berlin, München, Frankfurt.
Genau.
Wer dann kommt, vielleicht kommt,
Heidelberg.
Ja, aber vielleicht, und dann kommt irgendwann so Platz 4, 5, 6 kommt dann Hamburg. So, aber man weiß es, wenn man in der Welt unterwegs ist, viele können mit Hamburg nichts anfangen. Vielleicht mit der Elbphilharmonie. Aber die eindeutige Botschaft an den Senat ist doch, lieber Senat, wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen eigentlich, kann man das so sagen, es klingt so hart, aber wir wollen hier eigentlich unter uns bleiben.
Ja, das ist wahrscheinlich irgendetwas, was tief in unseren Genen drinsteckt. Also das hat ja auch schon damals Helmut Schmidt in seiner Rede, die er mit seinen 3 Sternen quasi anonym in der Welt abgedruckt hat, so ein bisschen formuliert, diese schlafende Schöne, die so ambitionslos ist. Und das ist, glaube ich, immer noch der Fall. Wir glauben, wir können uns das leisten. Also ich hoffe, die überwiegende Mehrheit, die jetzt Nein gesagt hat, liegt da richtig. Ich habe nur meine Zweifel. Aber ich finde, einen Aspekt, den muss man auch durchaus noch angucken, weil es ist ja spannend, wenn man sich anschaut, in welchen Wahlkreisen eigentlich eine Mehrheit da war. Und das waren fast nur die Wahlkreise, wo die CDU stark ist. Sehr, sehr interessant. Das sind einmal die Walddörfer. Dann ist es quasi der ländliche Raum in Bergedorf und es sind die Elbvororte. Über und Havestehude und Co. Überall da, wo Rot-Grün stark ist, hat es eine meist sehr, sehr deutliche Mehrheit gegen die Spiele gegeben. Und das finde ich durchaus auch nochmal eine interessante Botschaft.
Da kommen wir jetzt mal zu dem politischen Aspekt, halten erstmal fest. Also, die Hamburger wollen bewusst so etwas nicht und man wird sich als Senat, wenn du erfolgreich sein willst in dieser Stadt, künftig fragen müssen, mache ich die ganz großen Dinge? Und glaube ich, die Erkenntnis des heutigen Abends ist, nein, keine großen Dinge. Ne? Also, man sieht es vielleicht auch
Ja.
schon an dem Elbtower, keine großen Dinge. Stück für Stück die Stadt weiterentwickeln, hanseatisch bescheiden bleiben, zurückhaltend.
Das ist nicht hanseatisch bescheiden.
Okay.
Also daher fällt mir der alte Satz ein, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und das ist genau diese Ambitionslosigkeit, die auf die Dauer diese Stadt und auch den Wohlstand dieser Stadt gefährden wird. Und wenn jetzt die Ableitung ist, ach ja, jetzt haben wir wieder gesehen, die Leute wollen eigentlich keine Experimente. Die wollen eigentlich keine Veränderung, was ja übrigens was total Strukturkonservatives ist, dann ist es schwierig und die Ableitung daraus, wir machen jetzt nichts mehr, ist quasi der erste Schritt in den, also in den Niedergang.
Aber die Frage ist natürlich, wir machen jetzt nicht mehr jetzt das eine oder wir machen es anders. Ich glaube, es wird auch noch mal eine Diskussion geben, wie sinnvoll es ist, über die ganz großen Entscheidungen
Ja, es ist ja auch, ich habe das.
Befragung zu machen. Ich wollte kurz Befragung zu machen, ja. Also einerseits denkt man, die ganz großen Entscheidungen, da müssen die Menschen befragt werden. Andererseits stellt man doch fest, Entscheidungen, die mich vielleicht selber gar nicht betreffen, die die Zukunft betreffen, die für mich jetzt vielleicht Nachteile bringen, aber für kommende Generationen Vorteile, die dürfen gar nicht in Bürgerbefragung entschieden werden.
Prinzipiell ja. Ich bin auch kein großer Freund von Volksbefragen. Wir haben das ja auch schon in dieser Runde hier mal besprochen, weil das ist am Ende eine Reduktion auf Ja-Nein, wo man mit ja auch vielen, sage ich mal, irreführenden Fakten, gut, man kann sagen, beide Seiten haben natürlich vereinfacht, aber natürlich stand schon gerade im Kern der Ablehnung von der Linkspartei, muss man sagen, Fake News zu sagen. Das Geld steht uns zur Verfügung. Wir geben es halt dann für neue Wohnungen oder neue Kita-Plätze oder sonst was aus. Aber das ist natürlich Unsinn, denn das Geld steht nicht zur Verfügung. Das Geld kriegen wir jetzt nicht. Und damit finde ich schon, hat man viele Leute hinter die Fichte geführt. Und das ausgerechnet jetzt aus dieser Partei der Vorwurf kommt, irgendwie der Senat hätte die Menschen hinter die Fichte geführt. Ich zitiere da wörtlich. Das finde ich schon, muss ich sagen, relativ steil. Aber es hat verfangen. Und ja, man kann ja mal gucken, ob man am Ende des Tages so glücklich sein kann, wenn zwei Parteien jubilieren, die Linkspartei und die AfD, und die ganze demokratische Mitte, inklusive auch AfD und Volt, Grüne, SPD und CDU für diese Spiele geworben haben. Immerhin kann man ja sagen, wer sich tagtäglich von morgens bis abends um Politik kümmert, hat vielleicht etwas mehr Sachkenntnis und etwas mehr Wissen auch, solche Entscheidungen zu treffen. Und dann irgendwie so aus dem Bauch heraus, der Stau nervt mich, ich bin dagegen. Das ist halt am Ende fatal.
Aber auch da müssen wir uns ja fragen, wieso hat dieses Argument, dass die Linke ja sehr stark plakatiert hat, ne? Das Argument 4,7 Milliarden oder stand auf den Plakaten sogar 6 Milliarden, was man davon alles bauen könnte. Und dann kommt Bildung und Kitas und sonst was alles. Was ja relativ einfach zu entkräften ist, weil erstens, dieses Geld kommt nur, wenn es Olympische Spiele in Deutschland gibt.
Genau.
Und zweitens, wenn jemand glaubt, wenn ich jetzt mit Nein stimme, dann wird Deutschland keine Steuergelder in eine Bewerbung ausgeben, irrt er sich natürlich auch komplett, weil Deutschland wird es tun, aber an einer anderen Stelle. Aber warum haben das offensichtlich die Menschen in Köln und München nicht so sehr geglaubt, bei Weitem nicht so sehr geglaubt, wie die Menschen in Hamburg?
Ich glaube, weil in beiden Regionen der wirtschaftliche Sachverstand größer ist, weil man sich entweder in einer Krise wähnt schon, wie Rhein-Ruhr, oder in München noch weiß, dass also wirtschaftliche Impulse entscheidend sind für den Wohlstand und Fortbestand. Und das haben wir einfach, weil es uns zu lange zu gut geht, vielleicht ein bisschen verlernt und vergessen.
Wir haben schon darüber gesprochen, du hast es gesagt, wo die meisten mit Ja, also wo die Ja-Stimmen überwiegen und wo die Nein-Stimmen überwiegen. Da kann man sagen, ja, das sind die Bereiche, in denen die CDU besonders stark ist, wo viele mit Ja gestimmt haben und mit Nein, wo Rot-Grün besonders stark ist. Man kann aber auch gucken und sagen, man sieht daran eine Spaltung der Stadt, die wir nicht so richtig wahrhaben wollen, oder? Also man denkt ja immer,
Absolut.
Hamburg ist so die Insel der Seligen, aber wenn man dann guckt, also es gibt schon große Unterschiede.
Ja, wobei ich würde jetzt nicht von Spaltung der Stadt unbedingt reden. Also das gibt es ja bei jeder Wahl. Aber interessant ist, vor dem Referendum war die Nervosität groß, dass gerade viele bürgerliche Wähler sagen, nee, der Senat kriegt jetzt nicht auf die Kette, deshalb stimme ich mit Nein. Und die haben sich offenbar jetzt doch irgendwie auf den letzten Metern überzeugen lassen und gesagt, okay, ich bin für die Idee der Spiele. Und das ganz große Problem ist, warum hat die SPD es nicht geschafft, in ihren Hochburgen die Leute wirklich mitzunehmen? Die Grünen haben es auch nicht geschafft, aber die Grünen fahren ja auch, muss man sagen, immer ganz gerne zweigleisig. Ich nehme da die Umweltsenatorin ausdrücklich raus. Die hat mir wirklich ambitioniert und auch mit starken Argumenten und mit Emotionalität versucht, die Menschen zu überzeugen. Aber ich habe nicht einen einzigen Grünstand gesehen, wo man die Leute überzeugen wollte, hey, Spiele sind gut. Die SPD hatte ein paar, die CDU hatte ein paar, aber ja, so wird man die Leute nicht bewegen. Aber dieses tiefe Misstrauen, und das ist ja auch noch ein Aspekt, der mich wirklich eigentlich am Ende des Tages ratlos zurücklässt, dieses tiefe Misstrauen, der Senat kriegt es auch nicht hin. Der hat, glaube ich, auch einen Ausschlag gegeben und hat dazu geführt, dass 55% gesagt haben, nö, ich bin gegen Olympia.
Ist denn das Vertrauen der Münchner in ihren Markus Söder darauf, ne, also wenn wir das mal so als Person nehmen,
Oder in ihren grünen Bürgermeister, den
oder
sie
in ihren grünen Bürgermeister, der
haben.
gerade neu gewählt ist, so viel größer ist das Vertrauen der Menschen in Nordrhein-Westfalen in Hendrik Wüst, den möglichen Austauschkanzler, ja, so viel größer als das Vertrauen in Peter Tschentscher, der Hamburger Peter Tschentscher. Es widerspricht sich ja mit, gab gerade vor kurzem, gar nicht lange her, ein paar Wochen, eine Befragung, was sind die beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands? Diejenigen, denen die Menschen am meisten in ihren Ländern vertrauen. Auf Platz 1 Daniel Günther, in Klammern Kiel,
Auch
63%.
dafür, genau.
Auf Platz 2 Peter Tschentscher. Wieso hat dieser Peter Tschentscher, obwohl die Menschen ihm offensichtlich so sehr vertrauen, jetzt ein Ergebnis eingefahren, das 20 Prozentpunkte hinter dem von Markus Söder, hinter dem von Hendrik Wüst, hinter dem von Daniel Günther zurückliegt?
Na, diese Frage wird er sich wahrscheinlich heute Abend auch stellen. Und ich weiß nicht, welche Antwort er darauf gibt. Also da wird es sicher auch viele Nachwahlbefragungen geben und dann wird spannend zu sehen, was am Ende wirklich den Ausschlag gegeben hat. Es ist am Ende ja auch immer eine Melange, also ein bisschen Selbstzufriedenheit ist dabei, aber dieses ja, Misstrauen gegen den Senat und der wird immer an einem Punkt festgemacht. Das sind die Baustellen. Wobei man auch sagen muss, ja, man kann natürlich auch Baustellen sein lassen. Dann mag es noch ein paar Jahre gut gehen, aber dann ist die Stadt endgültig Rott, was die Infrastruktur betrifft. Und natürlich brauchen wir Baustellen. Da muss man manchmal auch ein bisschen tapfer sein. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht das Vertrauen vieler Wählerinnen und Wähler in das Handeln des Senats nicht ausreichend mehr da ist. Aber nichtsdestotrotz, das Problem war vor allen Dingen in den SPD- und Grünen-Hochburgen, nicht in den bürgerlichen Wahlkreisen.
Ist es vielleicht auch so, dass wir beide und viele andere das jetzt auch überdramatisieren? Am Ende ging es um Olympia. Steffen Rühlke, der Chef der Kampagne, hat gesagt, so ist es halt im Sport. Man muss auch würdig verlieren. Kann man tatsächlich aus dieser Entscheidung so viel ableiten für Hamburg oder ist es,
Ja, ich
ja?
glaube schon. Also, das ist schon, also gerade weil du hast es ja nochmal aufgezählt, dass alle anderen Städte zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Es gab ja in NRW, wo in vielen Städten abgestimmt wurde, nicht eine einzige Stadt, wo es eine Mehrheit der Gegner gab. Es gab München. Gut, Berlin, wenn das jetzt unser neues Niveau ist, da wird es wahrscheinlich ähnlich ausgehen wie in Hamburg. Ist aber der Senat gesagt, wir fragen die Leute lieber nicht. Halte ich auch für einen ziemlich schwierigen Weg, aber. Ich möchte nochmal, und da bin ich auch kein Psychologe, aber ich möchte nochmal erklärt bekommen, warum in Hamburg, wo es einstmals in Umfragen bis zu 80% der Menschen für Olympische Spiele waren, warum davon heute in diesem Referendum nur noch 45% geblieben sind. Was ist da passiert? Und diese Frage, die wird in den kommenden Tagen und Wochen zu klären sein, und da muss Politik ansetzen. Denn wir müssen die Leute ja, die also offenbar ein tiefes Misstrauen haben, es ist ja die zweite Abstimmung binnen eines halben Jahres, die verloren geht. Es war ja beim Klimaentscheid ähnlich. Da haben ja auch SPD und sogar die Grünen als Teil des Senats gesagt, bitte stimmt gegen die Klimaneutralität. Und trotzdem haben die Leute anders gestimmt. Also man wählt SPD und Grüne auch mit einer satten Mehrheit in die Bürgerschaft. Dann aber meint man, in allen Referenden irgendwie ihnen eine Nase drehen zu können. Und das ist zumindest, wie ich finde, ein etwas überraschendes Verhalten. Weil, wie gesagt, hätten nicht die christdemokratischen Wähler jetzt noch unterstützt, wäre das Desaster in beiden Abstimmungen noch viel, viel größer gewesen.
Meine Erfahrung war tatsächlich in Gesprächen mit Menschen, die gegen Olympia waren, und das sind ja viele, und ich habe auch viele Gespräche geführt.
Auch viele Leserinnen und Leser, die uns immer wieder
Natürlich.
Briefe geschickt haben, auch wütende Briefe, warum wir für die Spiele sind.
Das erste, wobei man sagen muss, wir waren
Also
jetzt,
ich war für die Spiele, habe es auch so
ja,
kommentiert, aber wir als
persönlich,
Zeitung
als
haben da
Zeitung.
beiden Seiten, wie sich das gehört, eine Plattform gegeben.
Aber was ich interessant fand, war, dass das erste Argument war ganz oft das Argument mit dem Geld. Dann hat man darüber gesprochen und hat dann gesagt, das Geld käme gar nicht. Und wenn das dann abgeräumt war, dann kam das nächste tatsächlich, oh, die Stadt ist schon so voll. Es sind schon so viele Menschen hier. Sollen wir denn, und wir haben so viel Staus, soll es denn noch mehr Staus geben? Also so schon dieses Gefühl, bitte macht jetzt nichts mehr. Und das ist ja auch interessant für die Tourismusstrategie Hamburgs. Macht jetzt nichts mehr, was dazu führt, dass ich mein Hamburg an den schönsten Plätzen, einer sagte, ach, und dann bei den Haddack-Fähren, da stehen dann nur die ganzen Touristen und stürzen sich auf die Haddack-Fähren und ich als Hamburger kann gar nicht mehr meine Haddack-Fähre benutzen. Also, das ist natürlich ein
Das ist
ganz
eigentlich eine
anderes.
Fremdenfeindlichkeit 2.0.
Das weiß
Und
ich nicht.
zwar, ja, es ist ja natürlich schon. Also am Ende des Tages kann man auch sagen, hey, wir leben in einer Stadt, die andere Menschen so attraktiv finden, dass sie auch gerne mal mit der Fähre fahren. Wo ist das Problem? Ja, dann warte ich halt mal eine Viertelstunde. Das kommt ja auch nicht jeden Tag vor. Also ich finde, man muss auch bereit sein, ein bisschen was zu teilen. Denn diese Menschen, die nach Hamburg kommen, lassen ja auch Geld in dieser Stadt. Sie schaffen Beschäftigung. Sie schaffen Wohlstand. Das kann man alles quasi aus der Stadt raushalten, aber dann wird es uns nicht besser gehen. Und dann wird wieder das Klagen beginnen. Dann heißt es wieder, ihr Politiker, ihr fahrt die Stadt quasi vor die Wand. Das ist also, wenn ich einer der leitenden Politiker wäre in dieser Stadt, würde ich heute, glaube ich, tief frustriert ins Bett gehen.
Absolut. Ich muss da immer denken an die Schlei-Region, in der ich sehr, sehr gern und oft bin. Und die Schlei-Region, das ist ja da oben in Kappeln die Ecke, die hat es ja über Jahre geschafft, ihre Schönheit für sich zu behalten. Dann kam die Corona-Phase und vielen Menschen fiel auf, weil man da plötzlich Urlaub machen durfte. Das war so eine dieser Modellregionen, fiel auf, oh, das ist aber eine schöne Ecke. Und dann kamen alle dahin und gerade die Kappelner hatten ihr Kappeln nicht mehr für sich. Und was haben sie gemacht? Sie haben bei einer der nächsten Wahlen einen Bürgermeister gewählt, der versprochen hat, ich reduziere das hier. Ich sorge dafür, dass hier nicht noch mehr Touristen kommen, hat dann die Zahl der Betten wirklich begrenzt, hat eine Bettensteuer von 5% eingeführt, die es auch unattraktiv macht, da eine Ferienwohnung zu haben. Und da muss ich so ein bisschen daran denken, da haben mich die Menschen an der Schlei, haben mich dann tatsächlich, die übrigens dann natürlich vor allen Dingen welche Besuchergruppe am meisten ablehnen und wirklich einen unglaublichen Wut teilweise haben, auf welche Besuchergruppe?
Tagestouristen.
Nein, auf die Hamburger.
Ach so.
Auf die Hamburger, die in ihrer schönen Schlei-Region einfallen. Und umgekehrt ist es jetzt so ein bisschen, dass dann offensichtlich es mehrere Hamburger gibt, die sagen, wir freuen uns zwar, dass diese Stadt so schön ist, aber wir möchten nicht, dass diese Schönheit andere Menschen anlockt. Wobei das Einzige, was man machen kann, damit nicht Menschen in eine Stadt kommen, ist, diese Stadt eben nicht so schön und nicht so erfolgreich und nicht so attraktiv zu machen, das will man dann ja auch. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum eben ganz, ganz viele andere Städte, die nicht, also viele Städte, ich habe eine Zeit lang in Bremen gearbeitet, die Bremer haben immer gesagt, boah, ihr Hamburger, wie gut habt ihr das eigentlich? Ihr müsst gar nichts machen. Ihr habt diese wunderschöne Stadt und so. Die Bremer würden gern mit uns tauschen. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie es mit den Cottbusern ist.
Die Bremer wissen ja auch, wie es ist, wenn man einstmals wohlhabend war und dann seinen Wohlstand verspielt. Vielleicht sind wir auch auf dem Weg dahin. Ich hoffe nicht, aber dass wir immer noch sehr saturiert und selbstzufrieden sind, das, glaube ich, haben wir heute wieder gelernt. Und
Aber
ich
klar ist
finde
doch
auch
auch
ein
erst,
Argument, das würde ich gerne noch einmal ansprechen, weil es mich
unbedingt.
wirklich geärgert hat und weil es auch zeigt, dass da nicht mit fairen Karten gespielt wurde. Es gab wirklich ernsthaft immer wieder den Verweis auf die CO2-Bilanz. Dann aber muss man konsequent sein und sagen, da müsste man Olympische Spiele weltweit verbieten. Das wird aber nicht der Fall sein. Dann macht man am Ende Olympische Spiele in, keine Ahnung, Dubai. Und dann wird man trotzdem und wahrscheinlich noch viel, viel mehr CO2 emittieren. Also es ist ja nicht so, dass wir das Weltklima retten werden, wenn Hamburg uns quasi einbuddeln und alle anderen machen lassen. Das ist also sowas von unseriös. Und dass
Aber
diese
meinst du,
Argumente verfangen,
ja,
das
aber hat das verfangen? Ist es nicht
Ich
tatsächlich?
weiß es nicht, aber es
Ich
war
glaube,
eines der.
Wenn du 55% Nein-Stimmen hast, dann gibt es doch eine Grundstimmung gegen solche Art von Veranstaltung.
In
Also
Hamburg.
In Hamburg. Ja, natürlich, es gibt eine Grundstimmung. Und die Frage, ich finde die interessante Frage in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wird ja sein, kannst du an dieser Grundstimmung vorbeiregieren? Was meinst du insgesamt? Meinst du insgesamt, dass es für den rot-grünen Senat, wie wird er darauf reagieren? Peter Tschentsch hat schon vorher gesagt, ja, es ist jetzt Olympia und wir machen weiter. Und Katharina Fegemann hat auch gesagt, wir konzentrieren uns jetzt weiter auf Hamburg und auf die Probleme, die Hamburg hat. Das hätten sie auch gemacht, wenn es Olympia
das
gekommen
sollen sie
wäre.
auch sagen.
Sollen sie auch
Ich kann
sagen.
jetzt schlecht die Wähler beschimpfen, die ja vor allen Dingen noch aus ihrem eigenen Lager kommen. Aber es ist natürlich also eine absolute Motivation und Euphoriebremse. Und wir dürfen nicht vergessen, 2015 hat das schon viele Menschen, die an wichtigen Positionen waren, so demotiviert, dass sie hingeschmissen haben. Angefangen beim Oberbaudirektor zum Beispiel. Und da darf man auch sich nicht wundern, wenn in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht Sportler, Stadtplaner etc. sagen, München ist vielleicht attraktiver.
Und das muss man ja auch feststellen, dass egal, welche Stadt es jetzt bekommt, da natürlich der Fokus in den nächsten anderthalb Jahrzehnten im Zweifel drauf liegt. Politisch, wirtschaftlich, ja, diese Stadt wird dann auch noch attraktiver werden, aber du hast es gesagt, da gehen dann die Leute vielleicht hin.
Ja, also
Und
wäre Hamburg eine Aktie, würde ich jetzt spätestens verkaufen und München kaufen.
das ist ein hartes Schlusswort. Deshalb frage ich doch noch mal zum Ende, gibt es irgendetwas Gutes an diesem interessanten Abend für Hamburg, an diesem Olympiareferendum?
Das einzig Gute war die Wahlbeteiligung, waren fast 50%, die hingegangen sind und sich eingemischt haben. Aber das muss ich mir auch schon schönreden, man kann es auch andersrum sagen. 50% war offenbar egal, wie die Stadt sich entwickelt.
Und für
Also
die
du wirst
ja.
mich heute Abend nicht mehr jubilieren
nee.
Sehen, tut mir leid.
Aber für die Linken ist es interessant, wie stark die Linken sich in einer vermeintlichen Kaufmannsstadt wie Hamburg entwickeln. Und tatsächlich ist ja, ich habe mich jetzt viel mit dieser Hufeisentheorie beschäftigt, die ja sagt, die Linken, das, ne, das Hufeisen, das ist ja, dass
die.
Das hören
die Linken aber gar nicht gerne.
Nein, ich weiß, aber natürlich, man merkt, dass es weit entfernt ist jetzt, ne? Also dass da schon auch der Hamburger Senat bei all seinen Erfolgen, rot-grüne Senat, eben schon aufpassen muss, dass er zwischen diesen Rändern irgendwie noch klarkommt. Und man sieht es daran, wie schwer es ist. Das wollte ich damit sagen.
Ja, wir können froh sein, dass die letzte Bürgerschaftswahl noch nicht so lange her ist. Denn ich glaube, jetzt würden beide Parteien deutlich zulegen.
Und was kann der Senat jetzt machen, um dieses, wenn man Vertrauen der Hamburger in die eigene Stärke, also na, vielleicht geht es gar nicht, weil es ist ja über Jahrzehnte, was über Jahrhunderte, ist Hamburg so, wie es jetzt ist, oder? Diese Wahrnehmung, uns kann gar nichts passieren, wir bleiben auch deshalb so schön, weil wir uns treu bleiben, die kriegt man so einfach offensichtlich nicht aus den Menschen, die hier sesshaft geworden sind, raus.
Nee, das kriegt man nicht so schnell raus. Und die einzige Chance ist eigentlich, dass Hamburg begreift, okay, den Zug haben wir jetzt verpasst. Jetzt müssen wir versuchen, neue Ideen zu entwickeln. Die sollte man möglichst klein halten, nicht groß irgendwie als Masterplan präsentieren. Aber wir müssen was tun. Wir müssen in Richtung Start-ups mehr machen, in Sachen Wissenschaft mehr machen. Neue Ideen quasi, also Hamburg zur Ideenhauptstadt küren, aber da schon wieder maximal defensiv, weil sonst kommen wieder Leute um die Ecke und sagen, aber dann steigen ja die Mieten. Der Punkt ist nur, wenn die Mieten nicht mehr steigen, dann ist die Stadt endgültig unten angekommen, weil dann will hier keiner mehr wohnen. Das übrigens war das Problem von Gelsenkirchen und da haben 75% Ja zu Olympia gesagt.
Es bleibt ein Rätsel, lieber Matthias. Vielen Dank, dass du heute Abend was heißt Zeit
ja.
hattest.
An diesem schönen Abend.
An diesem schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich und ich ahne, wie die Kommentare ausfallen werden, nämlich sehr, sehr gemischt. Und wir werden das auch im Hamburger Abendblatt natürlich noch in den nächsten Tagen, wird uns das verfolgen mit vielen Kommentaren, Analysen und so weiter. Bis nächste Folge, auch da sprechen wir nochmal sicherlich über dieses Thema, da werden wir mehr sehen. Ich bin gespannt, ob es irgendwelche politischen Reaktionen gibt. Ich würde heute sagen, nein, es wird keine Rücktritte, es wird keine Veränderung geben. Man wird, so wie damals Olaf Scholz, zur Tagesordnung versuchen zurückzukehren, so schnell es eben geht. Leid tut es mir für Steffen Rühke, weil der hat jetzt irgendwann bald keinen Job mehr.
Der muss sich einen neuen Job suchen.
Der muss sich einen neuen Job suchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Freitag. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.